Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und um Suizid. Bitte hör sie dir deshalb nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch auch Hilfsstellen verlinkt. Eileen Wuornos ist eine der wohl bekanntesten Serienmörderinnen. Ihr Leben wurde sogar als Hollywood-Blockbuster verfilmt. Sie selbst wird als Mörderin hingerichtet.
Insgesamt wird Eileen Wuornos 7 Männer töten. Zu ihren genauen Tatmotiven gibt es unterschiedliche Theorien.
Wie wurde Eileen Wuornos zur Mörderin? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Manche von euch kennen Der Fall bestimmt schon von YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich spreche darüber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Wir haben es gerade schon einmal gesagt, Eileen Wuornos ist eine der vermutlich bekanntesten Serienmörderinnen überhaupt. Ihren Namen haben vielleicht auch einige schon mal gehört, denn um Eileens Lebensgeschichte dreht sich der Hollywood-Film Monster. Und die Hauptdarstellerin Charlize Theron, die Eileen spielt, die hat für ihre Darstellung 2004 sogar einen Oscar bekommen. Eileens Lebensgeschichte beginnt unter sehr, sehr widrigen Bedingungen. Als Eileen geboren wird, ist ihre Mutter gerade erst 16 Jahre alt und hat bereits einen einjährigen Sohn. Von ihrem Vater hatte sich die Mutter vor Eileens Geburt schon getrennt. Und ihn lernt Eileen tatsächlich auch nie kennen. Er begeht einige Jahre später im Gefängnis Suizid, wo er wegen der Entführung und des Missbrauchs eines 7-jährigen Mädchens sitzt. Eileen verbringt den größten Teil ihrer Kindheit bei ihren Großeltern. Denn als sie 4 Jahre alt ist, setzt ihre Mutter sie und ihren Bruder dort ab. Die Großeltern denken, sie sollen die Kinder einfach nur babysitten, aber Eileens Mutter kommt ihre Kinder nie mehr abholen. Also adoptieren die Großeltern die Kinder. Eileens Kindheit ist aber nicht nur von der Abwesenheit ihrer Eltern, sondern leider auch von verschiedenen Missbrauchserfahrungen geprägt.
Die Großeltern sind beide alkoholabhängig und der Großvater wird als ein Mann beschrieben, der sehr, sehr stark seine Familie dominierte, der sowohl emotional als auch körperlich sehr aggressiv gegenüber Familienmitgliedern war und ganz besonders seinen beiden Enkelkindern gegenüber, die während ihrer Kindheit glaubten, er sei ihr biologischer Vater und die Großmutter sei ihre Mutter. Auch das war später ein Faktor, weil Eileen berichtete, dass es sie sehr verstört habe, als sie in ihrer Jugend erfuhr, dass ihre Großeltern sich jahrelang als ihre Eltern für sie dargestellt hatten. Mhm. Wirklich stark negativ waren die Einflussfaktoren, dass dieser Großvater, dass der eben körperlich gewalttätig war, also eben auch Eileen und ihren Bruder schlug und auch emotional offenbar gewalttätig war. Und Eileen berichtete, er habe sie seit ihrer frühen Kindheit auch sexuell missbraucht. Das heißt, wir haben hier diese drei Faktoren, emotionale und körperliche und sexuelle Misshandlungen seit ihrer frühen Kindheit.
Okay, da kommt ja wirklich einiges an sehr, sehr schlimmen Faktoren zusammen. Was haben diese Lebensumstände dann mit Eileen gemacht in ihrer Entwicklung?
Bei Menschen, die sehr schwere Straftaten begehen, so wie bei ihr, da wird ja häufig darüber diskutiert, inwiefern auch die Kindheit und Jugend bei der Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle spielten. Mhm. Und an dieser Stelle sage ich ja immer, eine Erklärung ist keine Entschuldigung, wenn eine Person eben weiß, was sie tut und entsprechend diese Einsicht sich steuern kann, dann hat sie die Verantwortung, unabhängig davon, wie schrecklich ihr Leben zuvor gewesen ist. Und bei Eileen Wuornos ist sehr deutlich, dass ihre Kindheit und Jugend sehr, sehr schlimm war, also wirklich geprägt von allen Formen von Gewalt und dass dies sehr wahrscheinlich eben stark ihre Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst hat. Mhm. Denn es gibt halt immer eine Wechselwirkung zwischen biologischen Faktoren und Umweltfaktoren. Und in ihrer Familie gibt es Hinweise darauf, dass wahrscheinlich eine genetische Vulnerabilität für emotionale Instabilität vorhanden war. Das kann man eben sehen daran, dass unterschiedliche Familienangehörige auch beschriebenermaßen Schwierigkeiten hatten, ihre Emotionen zu regulieren, auch aggressive Verhaltensweisen zeigten und auch suizidale Verhaltensweisen zeigten. Und wenn ein Kind dann diesen extrem negativen Lebensbedingungen ausgesetzt ist, dann kann das bei so einer vorhandenen genetischen Vulnerabilität eben als Auslöser dafür dienen, dass dann diese Person auch wirklich ganz starke Schwierigkeiten entwickelt, heftige, unangenehme Gefühle zu regulieren, die sie immer wieder in einem sehr starken und sie überwältigenden Ausmaß erlebt. Und das wird auch so geschildert in ihrem Leben, dass sie schon als Kind und Jugendliche gemerkt hat, dass sie ganz stark aufkommende, schreckliche Gefühle hatte und häufig auch eben sehr starke Wutgefühle und dass sie entsprechend Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat, die beispielsweise auch in der Schule durchaus beobachtet wurden, eben diese Stimmungsschwankungen, diese Wutausbrüche und dass sie dann sehr früh angefangen hat, mit dysfunktionalen Strategien zu versuchen, diese starken, unangenehmen Gefühle zu regulieren. Und in ihrem Fall war das eben, als sie ungefähr 11, 12 war, da hat sie bemerkt, dass sie, wenn sie Zigaretten konsumiert oder Alkohol trinkt, dass sie dadurch ihre starken, unangenehmen Gefühle kurzzeitig betäubt hat, da sie natürlich in diesem Alter gar nicht in der Lage war, an diese Substanzen legal zu gelangen, hat sie dann wirklich männlichen Jugendlichen und auch männlichen Erwachsenen gegenüber in der Stadt offenbar Angebote gemacht, dass sie sexuelle Handlungen vornehmen würde, wenn diese ihr entsprechend Zigaretten oder Alkohol beschaffen würden. Und dieses Verhalten war aber wiederum ausgelöst durch den sexuellen Missbrauch. Das heißt, sie war eben so stark durch ihren Großvater geprägt, durch seine aggressiven Verhaltensweisen und seinen sexuellen Missbrauch, dass sie dieses sexualisierte Verhalten gezeigt hat, was schon eine Folge des sexuellen Missbrauchs in ihrem Fall war. Und das alles spielte also zusammen. Die ganzen Verhaltensauffälligkeiten waren bereits eine Folge dieser schweren Misshandlungen.
Das heißt aber auch, dass sie in einem ziemlich jungen Alter schon sehr, sehr dysfunktionale Strategien lernt, um sowohl mit den Erfahrungen, die sie gemacht hat, vermutlich als auch mit diesen Emotionen, die in ihr selber stattfinden, umzugehen. Also so ein richtig gesundes Emotionsregulationsverhalten, kann man von ausgehen, hat sie gar nicht gelernt.
Genau, und im Gegenteil ist es halt so, dass durch diese früh erlernte Strategie dann Substanzen zu nutzen, um sich selbst zu betäuben und dann auch eben sich weiter in solche missbräuchlichen Situationen dann leider auch zu begeben, dadurch, dass sie eben auch sexualisiert sich verhalten hat, was sie in dem Alter natürlich gar nicht reflektieren konnte, dass das bereits die Folge war des Missbrauchs durch ihren Großvater, hat dann dazu beigetragen, dass sie immer weiter traumatisiert wurde und dass sie von unterschiedlichen Personen auch weiter sexuell missbraucht wurde. Das heißt, die dysfunktionalen Strategien führten dazu, dass sie sich in immer mehr Gefahrensituationen begeben hat, durch die sie immer weitere Traumatisierungen erlitten hat. Das Ganze wurde also zu einem ganz fürchterlichen Teufelskreis, zu so einer Abwärtsspirale. Und all diese Auffälligkeiten, die hätten natürlich eigentlich bemerkt werden müssen in der Form, dass irgendwer mal gesagt hätte, wir müssen hier mal die Behörden einschalten, weil was genau geht denn in diesem Haushalt vor? Was ist denn mit diesem Kind? Was sind die Hintergründe all dieser Verhaltensauffälligkeiten? Und niemand ist da eingeschritten, niemand hat die Behörden verständigt. Und das ist natürlich ein ganz tragischer Aspekt in ihrem Fall, denn es gab sehr, sehr viele Menschen, die das alles bemerkt haben und niemand hat aber die Polizei oder das Jugendamt verständigt.
Als Aline Wurnus dann 14 Jahre alt ist, wird sie von einem Bekannten ihrer Familie, der sie missbraucht, schwanger. Sie bringt das Kind dann in einem Heim für alleinstehende Mütter zur Welt, darf dieses Kind aber nicht einmal in die Arme nehmen. Es wird ihr sofort nach der Geburt weggenommen. Und Lydia, du hast mir erzählt, dass diese Erfahrung für sie auch sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist.
Ja, das hat sie später auch erwähnt, dass sie das natürlich auch als eine sehr überfordernde Situation wahrgenommen hat, aber es natürlich emotional auch eine ganz starke Reaktion gab darauf, jetzt ein Kind zur Welt zu bringen und dass sie so gerne dieses Kind eben gesehen hätte. Aber sie hat auch gesagt, sie hatte überhaupt kein Mitspracherecht darüber, was eben mit diesem Kind passieren wird. Und niemand hat auch versucht, über dieses Ereignis mit ihr zu sprechen, sondern sie hat dieses Kind zur Welt gebracht und wurde im Prinzip direkt wieder nach Hause geschickt zu ihrem missbrauchenden Großvater. Und es wurde so getan, als wäre das halt nie passiert.
Kurze Zeit später stirbt dann Aylins Großmutter an Leberversagen. Und genau dieser Großvater, der wirft dann die gerade 15-jährige Aylin raus. Sie ist jetzt komplett auf sich allein gestellt, sie lebt auf der Straße und Geld verdient sie durch Sexarbeit. Wegen verschiedener Delikte wie zum Beispiel Körperverletzung, Sachbeschädigung, Betrug, Diebstahl oder unerlaubten Waffenbesitzes und Raubs ist Aylin immer wieder im Gefängnis. Psychisch, muss man sagen, geht es ihr sehr, sehr schlecht und sie ist suizidal. Jetzt würde man ihr ja eigentlich an diesem Zeitpunkt in ihrer Lebensgeschichte wünschen, dass sie mal endlich irgendeine Form der Unterstützung erhält, zum Beispiel im Gefängnis. Ist das passiert?
Hier ist das auch wieder nicht passiert. In ihrer Geschichte sieht man an so vielen Punkten, dass wenn ein System ihr Hilfsangebote gemacht hätte, dass man möglicherweise den ganzen Verlauf an vielen Punkten hätte in eine andere Richtung beeinflussen können. Hier wäre es notwendig gewesen, überhaupt zu erkennen, was für ein Therapiebedarf vorlag bei ihr und ihr so etwas anzubieten und natürlich auch andere Hilfsangebote anzubieten zur Resozialisierung. Und offenbar ist aber nichts davon passiert. Das heißt, sie saß ihre Zeit ab und kam wieder in dieselbe Lebenssituation zurück wie vorher und hatte eben überhaupt keine neuen Strategien oder Angebote oder Möglichkeiten. Und das hat dazu geführt, dass auch das dann immer so weiterging.
Da hätte es ja einerseits psychologische Unterstützung und andererseits vielleicht auch irgendwie eine Form von materieller beziehungsweise praktischer Unterstützung geben müssen, weil beides ja oft Hand in Hand geht. Also um das eine annehmen zu können, braucht man ja häufig das andere. Aber krass tragisch, wenn da beides nicht stattgefunden hat.
Dann hätte man ganz gewiss eine große Wahrscheinlichkeit gehabt, dass sie jetzt ganz andere Handlungsoptionen gehabt hätte. Und vielleicht wäre eben der ganze Rest der Geschichte so dann überhaupt nicht mehr verlaufen. Wir wissen es nicht, aber man hätte es positiv beeinflussen können und es war aber nichts davon damals für sie vorhanden.
Okay, das heißt aber auch, sie hat zu diesem Zeitpunkt weder irgendwie ihre Traumata in irgendeiner Form aufgearbeitet, noch Strategien mit diesen sehr, sehr starken Emotionen, die sie dann ja verspürt, umzugehen. Mhm. Wie wirkt sich das dann jetzt auf ihre weitere Lebenssituation aus?
An dieser Stelle geschieht genau das, was dann auch logisch ist. Sie führt genau das Leben weiter, was sie eben vorher schon geführt hat, weil sie eben überhaupt keine neuen Strategien erlernt hat, ihre Probleme zu lösen. Und das heißt, sie lebt wieder auf der Straße. Sie trinkt wieder große Mengen Alkohol in dem Versuch, ihre Emotionen zu betäuben. Und man sieht auch, wie stark wirklich ihre Emotionsregulationsschwierigkeiten waren, denn sie beging zwischen ihrem 14. und 22. Lebensjahr insgesamt 6 Suizidversuche. Und Suizidalität ist etwas, was in ihrer Familie tatsächlich auch von anderen nahen Angehörigen bekannt ist, denn ihr Vater und ihr Großvater starben beide an Suizid. Mhm. Und man muss nochmal dazu sagen, wir reden hier von dem Großvater mütterlicherseits. Wir sehen also auf beiden Seiten sicherlich diese Vulnerabilität für emotionale Regulationsschwierigkeiten. Und Vulnerabilität heißt eben, dass aber dieses Ausmaß von Schwierigkeiten sie nicht entwickelt hätte, wenn sie in einer positiven Lebensumgebung aufgewachsen wäre. Das heißt, dieses Ausmaß ist die Folge der ungünstigen Lebensbedingungen, die dann überhaupt das ausgelöst haben, dass sie eben diese starken emotionalen Schwierigkeiten entwickelt hat.
Mir wurde dieses Konzept von Vulnerabilität im Studium so beigebracht wie mit so einem, mit so einem angesägten Ast, wo es aber extrem gut sein kann, dass dieser Ast noch jahrzehntelang trägt, wenn da nichts weiteres mit passiert und dass man das überhaupt nicht sieht, dass der jemals angesägt war. Aber wenn dann eben noch weitere Faktoren dazukommen, wie zum Beispiel irgendwie starker Wind oder, weiß ich nicht, irgendwas, was drauffällt, was dann halt diese Lebensbedingungen wären, dann kann es eben sein, dass es dann zu einer Schädigung kommt.
Ja, ein sehr gutes Bild dafür, würde ich sagen, ja.
Das erste Mal tötet Eileen einen Menschen im Jahr 1989. Eileen verdient ihr Geld zu diesem Zeitpunkt nach wie vor als Sexarbeiterin. Und ein Mann nimmt sie in seinem Auto mit. Eileen sagt später, dass dieser Mann versucht hat, sie zu vergewaltigen. Sie erschießt dann den 51-Jährigen.
Die Frage, was wirklich ganz konkret an diesem Abend abgelaufen ist, die wird sich niemals mit Sicherheit klären lassen. Denn Eileen Wuornos hat zu dieser Tat und auch zu anderen Taten nicht immer übereinstimmende Angaben gemacht. Und man muss also dementsprechend sehr vorsichtig sein, welche der sich teils widersprechenden Angaben jetzt möglicherweise der Realität am nächsten kommt. Ich habe mir die Aussagen und auch die Entstehung der Aussagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschaut und ich gehe davon aus, dass ihre Wahrnehmung tatsächlich der Wahrnehmung entsprach, dass dieser Mann versucht habe, sie zu vergewaltigen. Es gibt in diesem Fall auch eine Information, die diese Annahme hier stützt, nämlich dieser ihr unbekannte Mann, bei dem sie ins Auto gestiegen war, eben im Rahmen des Versuchs, Geld zu verdienen, darüber, dass sie eben sexuelle Handlungen anbot für Geld. Dieser Mann hatte eine Vorstrafe und von dieser konnte sie nichts wissen. Und zwar hatte er schon mal versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Dafür war er auch schon im Gefängnis gewesen. Später hat sie auch gesagt, er hätte sie vergewaltigt, aber in der anfänglichen Aussage hat sie gesagt, dass er eben von sehr freundlich dann zu aggressiv gewechselt habe in seinem Verhalten und dann eben auch übergriffig körperlich geworden sei und im Begriff war, sie zu vergewaltigen und sie das dann abgewendet habe, indem sie ihn erschossen habe. Und von den vielen unterschiedlichen Informationen zu dieser Tat halte ich diesen Ablauf jetzt ganz konkret für den wahrscheinlichsten.
An dieser Stelle ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, Aileen war Sexarbeiterin, aber das gibt eben niemandem das Recht, sie zu vergewaltigen. Das ist dann trotzdem eine Straftat. Und auch das Einverständnis, in dieses Auto zu gehen mit einem Mann, um sexuelle Handlungen mit ihm durchzuführen, das ist was anderes, dieses einvernehmliche sexuelle Verhalten, als eine Vergewaltigung, die dann nicht einvernehmlich ist. Das heißt, nur weil Aileen Sexarbeiterin war, heißt es nicht, dass sie nicht auch dem Risiko ausgesetzt war, vergewaltigt zu werden. Es ist sogar so, dass Sexarbeiterinnen statistisch gesehen ein eher erhöhtes Risiko haben, Betroffene von sexueller Gewalt zu werden.
Ja, absolut.
6 Monate später ermordet Aileen dann wieder einen Mann. Insgesamt tötet sie innerhalb eines Jahres 7 Freier.
Aileen hat bei all diesen Taten gesagt, dass sie aus Notwehr gehandelt habe. Und es ist auch sehr gut möglich, dass das ihre feste Überzeugung war. Aber ob es nach objektiven Kriterien jeweils immer eine Notwehrsituation war, das war dann auch der Gegenstand einer sehr intensiven Diskussion in ihrem Fall. Denn es wurde eben geprüft, zum Beispiel, welche Verletzungen wie zugefügt wurden. Beispielsweise, wenn einem Mann, der versucht hat zu fliehen, in den Rücken geschossen wurde von ihr, dann war es keine Notwehr, also nach allen objektiven Kriterien nicht. Und es gab dann verschiedene Anhaltspunkte eben im Tatablauf, in anderen Informationen, die hier sehr intensiv diskutiert wurden. Das erste Tatopfer war ein wegen versuchter Vergewaltigung vorbestrafter Mann. In allen anderen Fällen gab es keine Vorstrafen, die in irgendeiner Form auf Sexualdelikte hinwiesen. Was natürlich nicht bedeutet, dass diese Männer jetzt absolut auf gar keinen Fall sowas hätten tun können. Denn natürlich gibt es auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keine solchen Vorstrafen haben und dennoch eine Vergewaltigung begehen können. Aber zumindest war es so, dass nur in dem ersten Fall wirklich eine Vorgeschichte in diese Richtung überhaupt aktenkundig war. Und im Gesamtbild auch ihrer Aussagen zu den jeweiligen Vorfällen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie ganz gewiss von sich aus überzeugt war, dass diese Männer sie vergewaltigen wollen würden. So hat sie das teilweise auch ausgedrückt. Aber es kann sein, dass ab dem ersten Fall Aileen in eine immer wieder dem ersten Fall entsprechende Reaktion übergegangen ist, möglicherweise auch in Situationen, in denen sie ganz starke Gefühle hatte von Wut und auch diesen subjektiven Eindruck einer Gefahrensituation, selbst dann, wenn möglicherweise diese reale Gefahr gar nicht vorhanden war. Das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht nachzuvollziehen, aber hier muss man sich so ein bisschen ihre Besonderheiten, ihrer Psyche anschauen. Und sie war ja nun mal eine sehr, sehr schwer über einen langen Zeitraum traumatisierte Person. Und bei Menschen, die sehr schwer über einen langen Zeitraum traumatisiert wurden, kann es halt sein, dass sogenannte Trigger, also Auslösereize, ein plötzliches und sehr lebhaftes Wiedererleben von früheren traumatischen Situationen auslösen. Das heißt, die Person kann irgendwas sagen oder einen Geruch, zum Beispiel über ein Aftershave an sich haben oder irgendetwas, was also ein Auslösereiz sein kann. Und dann kann es sein, dass dieser Auslösereiz plötzlich die Erinnerungen an die früheren traumatischen Situationen ganz stark eben auslöst und dann auch die alten Gefühle dabei aktiviert werden und die aktuelle Situation dann gewissermaßen mit der alten Situation auch so ein bisschen verschwimmt. Mhm. Und wenn sie bei dem ersten Fall eben sich bedroht fühlte und auch dieser Fall dann diese Emotionen auslöste und das Wiedererleben der alten traumatischen Erinnerungen und sich hier aber dann zu der Reaktion gegriffen hat, die Kontrolle über die Situation zu erlangen und sich dadurch auch in ihrer Wahrnehmung schützen zu können, aber auch ihre Wut auszuagieren. Und sie hat sehr häufig von sehr starker Wut gegen diese Männer gesprochen. Dann wäre das ein für sie positives Erlebnis. Das heißt, sie hat eine schreckliche Situation, sie hat ganz starke Gefühle, die auch mit früheren Traumatisierungen zusammenhängen. Und jetzt reagiert sie und tötet den Mann, der für sie der Aggressor ist. Und danach geht es ihr besser. Sie hat ja durchaus beschrieben, dass diese Taten immer wieder auch zusammenhängen mit ganz starker Wut. Sie hat gesagt, da gab es diese unglaublich starke Wut. Und wenn diese Männer tot waren, ging es ihr einfach besser. Mhm. Und Menschen neigen dazu, Verhalten zu wiederholen, das sich gut anfühlt. Das heißt, die These wäre hier, wenn jetzt der erste Mann, den sie getötet hat, versucht hat, sie zu vergewaltigen und sie diese Situation für sich auf eine positive Art löste, weil es ihr danach besser ging, weil sie die Wut darüber, wie er sich verhalten hat, ausagiert hat und weil sie die Kontrolle über die Situation auch wiedererlangt hat für sich durch die Tötung des Mannes, dann könnte sie in jedem weiteren Fall, in dem wieder diese starken Gefühle aufkamen, wodurch auch immer ausgelöst. Das werden wir niemals herausfinden, was es wirklich war. Und jedes Mal aber, wenn diese starken Emotionen aufkamen, die bei ihr immer sehr schnell in Wut umgeschwungen sind, dass das die Grundlage dafür war, genau das Verhalten, das im ersten Fall sich gut anfühlte, dann zu wiederholen. Und umso häufiger das Verhalten gezeigt wird und sich gut anfühlt, desto einfacher wurde es dann auch für sie in ähnlichen Situationen, also vor allem emotionalen Situationen, dann auch genau dieses Verhalten wieder zu zeigen.
Insgesamt tötet Aileen Wuornos also 7 Männer. Damit gilt sie jetzt als Serienmörderin. Lydia, ab wann spricht man überhaupt von Serienmord?
Unter Serienmord versteht man die sogenannte rechtswidrige Tötung von 2 oder mehr Opfern durch die gleiche Person oder Personen. Mhm. Manchmal ist das auch mehr als eine Person. Bei getrennten Ereignissen. Serienmorde sind insgesamt auch sehr selten und haben in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen. Man geht davon aus, dass nur 16% aller Serienmorde von Frauen begangen werden.
Und du hattest mir in der Vorbereitung auf diese Folge auch gesagt, dass Aileen Wuornos keine so ganz typische Serienmörderin ist. Warum nicht?
Ja, die Forschungslage zu Serienmord durch Frauen ist im Vergleich zu der Forschungslage bezüglich männlicher Täter echt überschaubar. Aber wir wissen, dass die meisten Serienmörderinnen Personen töten, die sie kennen. Mhm. Und sie nutzen deutlich häufiger als männliche Serienmörder eher verdeckte Tötungsmethoden wie Gift, Ersticken oder Ertränken. Und Aileen Wuornos gilt daher dadurch, dass sie eben immer wieder fremde Männer erschossen hat, als sehr untypisch für eine weibliche Serienmörderin.
Okay, das heißt, einerseits sind Serienmörderinnen sowieso deutlich seltener als Serienmörder. Dann gibt es auch noch wenig Forschung. Gibt es denn sonst noch Dinge, die wir über gerade Serienmörderinnen wissen?
Es gibt eine sehr bedeutende Analyse von Serienmörderinnen und in dieser werden 5 Untergruppen unterteilt. Mhm. Natürlich passen nicht immer alle Taten ganz klar in eine Gruppe, aber diese 5 Gruppen sind schon mal hilfreich, um so ein bisschen grob zu sehen, wie unterschiedlich auch die Hintergründe und auch die Vorgehensweisen sein können. Und hier haben wir einmal die Untergruppe der sogenannten visionären Serienmörderinnen. Mhm. Die können die Realität aufgrund wirklich relevanter psychologischer Faktoren nicht mehr richtig einschätzen. Zum Beispiel haben die Wahnvorstellungen. Mhm. Und da können auch Halluzinationen manchmal eine Rolle spielen bei diesem Subtypus. Das bedeutet, die haben eine schwere psychische Störung und aufgrund der fehlerhaften Realitätswahrnehmung im Rahmen dieser psychischen Störung kann es dann zum Beispiel sein, dass sie auf etwas reagieren. Und dementsprechend sieht man hier eine persönlichkeitsexterne Motivation, so nennt man das. Mhm.
Finde ich insofern interessant, als Visionär ja in unserem normalen Sprachgebrauch fast schon so positiv besetzt ist, also visionärer Erfinder oder irgendwie sowas. Und sich das jetzt aber da ja auf diese psychopathologischen Symptome bezieht, die diese Personen dann haben.
Genau, es gibt hier so ein paar Merkmale, die halt häufiger auftreten bei diesem Subtypus. Da wird halt genannt, dass die eher dazu neigen, spontan anzugreifen, weil sie eben aus der aktuellen Situation heraus den Eindruck haben, bedroht zu sein und dass die Auswahl der Opfer durch die psychopathologischen Symptome bedingt häufiger auch zufällig und unspezifisch ist und dass da sogar häufig fremde Personen angegriffen werden, von denen sie halt glauben, die würden ihnen was tun wollen.
Mhm. Welche Typen gibt's noch?
Dann gibt's die sogenannten Bequemlichkeits-Serienmörderinnen, also die sind auch extrinsisch motiviert, die haben aber ein ganz anderes Motiv, die können die Realität komplett richtig wahrnehmen und da kann zum Beispiel einfach das Bedürfnis dahinter stecken, sich zu bereichern, also Habgier. Mhm. Und das sind Personen, die dann entscheiden, sie wollen durch den Tod einer anderen Person finanziell profitieren oder auch mehrerer anderer Personen. Und die Taten sind dann in der Regel gut geplant und organisiert. Und die Opfer sind mit den Täterinnen vorher bekannt und werden gezielt nach dem erwarteten Gewinn ausgewählt. Also, dass sie zum Beispiel Lebensversicherungen auf die Personen abschließen oder sich dann das Erbe von diesen Personen erhoffen. Mhm. Dann haben wir auch noch die machtsuchenden Serienmörderinnen. Die haben dann wieder eine sogenannte intrinsische Motivation. Das heißt, sie wollen aus sich heraus etwas, also im Unterschied zur Bequemlichkeitsserienmörderin, die jetzt die finanzielle Bereicherung möchte oder zu den visionären Serienmörderinnen, die dann zum Beispiel auf eine Halluzination und Wahnvorstellung hin reagieren, ist es bei den machtsuchenden Serienmörderinnen so, dass sie eben dieses innere Bedürfnis haben, sich mächtig zu fühlen und dann begehen sie die Taten in der Regel geplant und organisiert und sie nutzen die Tat möglicherweise zur Steigerung ihres Selbstwertgefühls. Und sie suchen auch fremde Opfer mit spezifischen Merkmalen, zum Beispiel Hilflosigkeit. Es kann zum Beispiel sein, dass die Person in einem Pflegeberuf arbeitet und eben durch den Tod von bestimmten Personen jetzt eben nicht finanziell zum Beispiel profitiert. Aber dadurch, dass sie eben in so einer Position über Leben und Tod entscheiden kann, kann es ihr einen Machtkick geben, dann bei manchen Personen zu entscheiden, dass die jetzt eben sterben.
Das ist jetzt das Motiv Macht, hast du ja gerade schon gesagt. Und wozu würde dann ja das Motiv, jemandem zum Beispiel Schmerzen zufügen zu wollen, zählen?
Da wären wir bei den hedonistischen Serienmörderinnen. Mhm. Die haben auch eine in sich liegende Motivation, diese Taten zu begehen. Beispielsweise kann es sein, dass sie sich sexuell befriedigen. Das ist allerdings etwas, was man sehr, 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 sehr selten bei weiblichen Täterinnen überhaupt, geschweige denn bei Serienmörderinnen feststellt. Da eben eine sexuelle Motivation bei Serienmörderinnen also so gut wie nie vorkommt, ist eine andere hedonistische Motivation, die sie haben können, also eine aus ihnen heraus zum Beispiel das Bedürfnis, immer wieder Wut auszuagieren und dann auch sich danach besser zu fühlen, wenn sie das getan haben. Mhm. Und in der Regel planen sie ihre Taten und verhalten sich dabei organisiert. Und Opfer sind oft Fremde, die aber spezifische Merkmale aufweisen, die eben zu ihrer jeweiligen Motivation dann passen.
Okay, wir haben jetzt 4, wenn ich richtig mitgezählt habe. Was ist dann der letzte Typus?
Ja, das sind die sogenannten serienmordenden Anhängerinnen. Die Tötung erfolgt dann unter dem Einfluss einer anderen Person, beispielsweise eines charismatischen Anführers. Das ist zum Beispiel sehr bekannt von dem Fall von Charles Manson, der eben die Personen, die an ihn glaubten, als Guru wirklich dazu instrumentalisiert und beauftragt hat, für ihn dann Taten zu begehen. Und das waren eben auch Frauen, die das entsprechend getan haben unter seiner Kontrolle. Und die Motivation ist dann auch aus den Frauen heraus, aber nicht, dass sie sozusagen die Tat an sich als für sich befriedigend empfinden, sondern bei ihnen geht es eher um die Akzeptanz durch ihr Idol. Das heißt, wenn sie dann die Tat begehen und die charismatische Person, die sie anleitet, sie dafür lobt und sie dadurch eben aufgewertet und akzeptiert werden von dieser Person, dann ist das die Motivation, die sie eigentlich durch die Tat anstreben. Und auch hier sind die Taten in der Regel geplant und organisiert. Und das Opfer wird vom Anführer, der in der Regel übrigens männlich ist, ausgewählt. Und das sind auch häufig fremde Personen.
Okay, jetzt frage ich mich natürlich, während du das erklärst, so wo Eileen Wuornos in diese Typologie so reinpasst. Wir sind in ihrer Geschichte nämlich jetzt im Jahr 1991 angekommen und zu diesem Zeitpunkt lebt Eileen Wuornos mit ihrer Lebenspartnerin in einem Hotel und sie wird dann zeitnah auch wegen dieser von ihr begangenen Morde festgenommen. Ihr wird dann vorgeworfen, sie habe diese Männer aus Habgier getötet, um an Geld für sich und ihre Partnerin zu kommen. Das wäre ja jetzt ein ziemlich klassisches Motiv, was auch in die Aufzählung von dir da gerade reinpassen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass du da nicht so ganz zustimmst.
Ja, denn natürlich muss man dann immer bei der Gesamtbewertung sich alle vorhandenen Informationen anschauen, also auch ihre Aussagen oder Aussagen anderer Menschen über sie und ihre Besonderheiten und eben gerade auch ihre psychologischen Besonderheiten und das alles in den Kontext dann dieser bekannten Fakten über die Tatdurchführung setzen. Und man muss jetzt eben sagen, also ab einem gewissen Punkt, sie war 33 Jahre alt, beginnt sie eben in einem sehr überschaubaren Zeitraum immer wieder diese Taten zu begehen, hat das vorher nicht getan, obwohl natürlich ihr Leidensdruck im Sinne von, dass sie immer wieder mit Geldschwierigkeiten zu kämpfen hatte, jetzt vorher auch nicht gerade geringer war, weil sie ja seit ihrem 15. Lebensjahr sich auf der Straße befand und ja auch verschiedene Straftaten beging, wie wir wissen, auch Raub und Diebstahl. Aber vorher, vor diesem ersten Mal, als sie 33 ist, tötet sie ja niemanden. Und ich habe ja schon erklärt, dass man hier tatsächlich auch, wenn man sich durchaus die widersprüchlichen Aussagen von ihr anschaut, doch zu dem Schluss kommen kann, dass sie hier sich wirklich bedroht fühlte und sie das auch sehr wütend gemacht hat und sie eben dann entsprechend auch diesen Mann getötet hat. Und in dem Zeitraum dieses ungefähr einen Jahres, in dem sie diese Taten beging, hat sie weiter mit verschiedenen Männern sexuelle Handlungen durchgeführt gegen Geld, die sie nicht getötet hat. Mhm. Und deswegen stellt sich ja an der Stelle die Frage, okay, was hat jetzt diese Person, die sie getötet hat, unterschieden von den vielen anderen in diesem Zeitraum, die sie nicht getötet hat? Und es ist jetzt also nicht so, dass das jetzt diejenigen waren, die sozusagen herausstechend wohlhabend wirkten im Vergleich zu anderen oder so. Das war jetzt nicht der Fall. Abgesehen davon, dass eben auch ihre ersten Schilderungen dazu immer fokussiert waren auf ihre Gefühlsebene, auf diese Bedrohung, auf diese Wut. Und für mich ist es halt plausibel, dass sie, nachdem sie die Männer getötet hat, auf Grundlage eben dieser emotionalen Lernerfahrung, würde ich es mal nennen, die ich vorhin beschrieben habe, dass sie dann anschließend ein Verhalten gezeigt hat, das für sie zu ihrem alltäglichen Verhaltensrepertoire gehörte. Ich weiß, die meisten Menschen würden jetzt nicht sagen, ja, wie alltägliches Verhaltensrepertoire einfach zu stehlen, selbst nachdem man gerade jemanden getötet hat. Aber wenn man sich jetzt ihre Lebensgeschichte und ihre Persönlichkeitsstruktur vorstellt, dann haben wir hier eine Frau, die eben seit frühester Kindheit und Jugend immer wieder auch gestohlen hat, um zum Beispiel Alkohol und Zigaretten zu finanzieren, um später überhaupt zu überleben auf der Straße. Das heißt, für sie war es ein ganz alltägliches, normales Verhalten. Und es hätte mich wirklich persönlich gewundert, wenn sie die Wertsachen an diesen Tatorten einfach liegen gelassen hätte. Das wäre eigentlich sehr, sehr untypisch gewesen, weil es eben für sie eine so alltägliche Handlung war.
Gut, das heißt jetzt aber, wenn es nicht Habgier war, wo passt dann Aileen Wuornos sonst in diese Klassifikation rein?
Man kann ihren Fall als Mischtypus zwischen dem hedonistischen und dem machtsuchenden Typus einordnen. Das wäre auf jeden Fall eine plausible Möglichkeit, denn sie agiert ja, dass ihr innewohnende Bedürfnis, ihre Wut gegenüber bestimmten Männern auszuagieren, aus durch ihre Taten und beweist sich gleichzeitig dadurch, dass sie die Macht hat, über Leben und Tod genau dieser Männer zu entscheiden.
Aileens Partnerin, die wir gerade schon erwähnt hatten, mit der Aileen da auch zusammengewohnt hat, die hilft jetzt der Polizei, ein Geständnis von Aileen zu bekommen. Sie selbst bekommt dafür Immunität zugesichert. Es findet dann ein Gerichtsprozess gegen Aileen statt und bei diesem Gerichtsprozess werden dann bei ihr verschiedene Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Und deshalb jetzt, Lydia, meine Frage an dich, wie passen jetzt diese beiden Persönlichkeitsstörungen, die da festgestellt werden, mit rein in diesen Fall?
Bei ihr wurden sowohl eine Borderline-Persönlichkeitsstörung als auch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt.
Wie hat sich das dann bei ihr geäußert?
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die sah man in ihrem Fall daran, dass man sich auch angeschaut hat, wie ihre früheren Verhaltensweisen in auch partnerschaftlichen Beziehungen waren. Und man sah schon, dass sie immer wieder mal versucht hatte, Partnerschaften einzugehen und da ein ganz starkes Bemühen hatte, nicht verlassen zu werden und diese Partnerschaften auch von einem sehr typischen instabilen Muster zwischen Überidealisierung und Abwertung geprägt waren. Aber dass sie eben im Rahmen der Partnerschaften auch immer wieder diese heftigen Wutausbrüche hatte und diese ganz, ganz starken emotionalen Schwankungen. Mhm. Und dass das dann auch mit dazu beigetragen hat, dass diese Partnerschaften immer wieder endeten. Sie hat auch wiederholte Suizidversuche begangen, was auch zu diesem Gesamtbild dazu passt. Und besonders offensichtlich ist in ihrem Fall diese unangemessen heftige Wut und die starke Schwierigkeit, diese Wut, wenn sie sie empfindet, zu kontrollieren. Und das hat sich auch in anderen Bereichen gezeigt. Sie hat auch eben Körperverletzungen begangen und eben Sachbeschädigungen im Kontext dieser Wut. Aber der Punkt ist eben, die allermeisten Menschen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung begehen keine Straftaten. Mhm. Und damit ist sie schon besonders, und es ist in ihrem Fall so, dass gerade da, wo sie auch Straftaten beging und wo sie auch andere Menschen geschädigt hat durch Körperverletzung und dann auch in Form ihrer Tötungsdelikte, dass das an der anderen Persönlichkeitsstörung sicherlich lag, nämlich an dieser antisozialen Persönlichkeitsstörung. Denn Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung, die halten sich nicht an Normen und Regeln, die fühlen sich auch nicht so wirklich schuldig, wenn sie andere Menschen schädigen. Und sie sind auch impulsiv und häufig reizbar und aggressiv. Das heißt, bei ihr haben beide Persönlichkeitsstörungen dann natürlich tragisch ineinander gegriffen.
Wir haben uns auch mit sowohl der Borderline als auch der antisozialen Persönlichkeitsstörung ja schon mal in anderen Folgen auseinandergesetzt. Wer sich dafür weiter interessiert, der kann sich zum Thema Borderline die Folge Der Fall Sarah M. aus dem Juli 2024 anhören. Und zum Thema antisoziale Persönlichkeitsstörung wäre das Der Fall Julia aus dem Juli 2023. Eileen Wurnos selbst, die ändert ihre Darstellung der Ereignisse mehrmals. Sie sagt erst, sie habe die Männer aus Notwehr getötet, und später sagt sie dann, sie habe aus Männerhass und aus Habgier gehandelt. Wie ist dieser Wechsel zu verstehen? Warum macht sie das?
Sie hat immer schon auch sie selbst schädigende Verhaltensweisen gezeigt und hat ja ihr Leben lang auch Suizidgedanken gehabt und ja auch Suizidversuche begangen. Und wenn man sich den Verlauf anschaut, dann scheint es so zu sein, dass sie irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, dass eben ihr Leid nicht aufhören würde, egal was passiert. Also auch wenn sie in Haft bleiben würde. Und man sieht halt, dass sie offenbar dann irgendwann den Schluss gezogen hat, dass die Hinrichtung ihr Leid beenden würde. Also es scheint wirklich so zu sein, dass sie ab einem gewissen Punkt ihre Hinrichtung forciert hat und das wirklich ein Ausdruck ihrer Suizidalität war und sie dadurch eben ihrem Leben und in ihrem Gefühl ihrem Leiden ein Ende setzen wollte. An dieser Stelle wäre vielleicht nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass ja bei Menschen, die suizidal sind, sehr häufig eine Rolle spielt, dass das, was sie eigentlich wollen, eigentlich gar nicht ist, dass ihr Leben endet, sondern eben, dass ihr Leid endet. Mhm. Und es gibt eben sehr viele therapeutische Möglichkeiten, um die Grundlage des jeweiligen Leidens zu beenden und den Menschen ein Leben, das wirklich dann irgendwann auch zufrieden ist, zu ermöglichen. Und es wäre natürlich auch für eine Inhaftierte möglich gewesen, eine Therapie in Haft in Anspruch zu nehmen, die sich beispielsweise auch auf ihre Suizidalität hätte auswirken können. Aber soweit wir wissen, hat sie eben keine solchen Angebote erhalten.
Ja, ich meine, das ist ja was, was sich so durch diesen Fall zieht. Also ich möchte natürlich jetzt nicht Aileen Wurnos die Verantwortung für ihre Taten absprechen, aber wir haben ja an mehreren Punkten in diesem Fall festgestellt, dass es vielleicht hätte anders verlaufen können, wenn sie psychosoziale Unterstützung bekommen hätte. Und dieser rote Faden, der zieht sich für mich irgendwie jetzt bis zu diesem Punkt, an dem wir jetzt in ihrer Geschichte sind. Und ich finde, das zeigt nochmal extrem plakativ, wie wichtig das A für sie, aber B ja auch für die Männer, die ihre Opfer geworden sind, gewesen wäre, wenn man ihr einfach frühzeitig Unterstützung an die Seite gestellt hätte.
Ja. Also tatsächlich ist dieser Fall einerseits eine Illustration dessen, was im schlimmsten Fall eben an Entwicklung erfolgen kann, wenn alle ungünstigen Faktoren zusammenkommen, also in ihrem Fall wirklich genetische Faktoren, die aber auf die schlimmstmögliche Umwelt getroffen sind, die dann überhaupt diese Persönlichkeitsstruktur und diesen Lebensweg ausgelöst haben und dann eben in der Tat so viele Punkte, wo überall Prävention noch möglich gewesen wäre. Also eigentlich zeigt dieser Fall eben, an wie vielen Stellen man noch verhindern könnte, dass ein Mensch sich dazu entwickelt, solche Taten zu begehen. Und auf diese Art ist natürlich dieser Fall auf ganz vielen Dimensionen traurig und zeigt, wie aus einem Opfer von schlimmsten Gewalttaten dann auch eine sehr, sehr krasse Täterin geworden ist.
Die Geschworenen des Gerichtsprozesses, die sprechen Eileen schließlich schuldig. Am 9. Oktober 2002 wird Eileen Wurnos durch die Giftspritze hingerichtet. In der nächsten Folge sprechen wir über den Fall eines Mädchens, deren Familie einen Schamanen aufsucht, um Hilfe zu bekommen. Doch statt Hilfe erfährt das Mädchen Missbrauch. Wir schauen auch, was hinter Angeboten von sogenannten Wunderheilern und Schamanen sonst noch so stecken kann. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht, oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Das war, glaube ich, eine Folge, die mir noch echt einige Zeit nachgehen wird. Danke dir, Lydia, wie immer fürs Erklären und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.